Tatort Baden, der True Crime Podcast, ein Baden FM Original.
Um die Jahrtausendwende erschüttert eine Mordserie die Region rund um Kehl. 20 Monate soll es dauern, bis der Frauenmörder, das Phantom von Kehl, gefasst wird. Ein Fall, der in die deutsch-französische Kriminalgeschichte eingegangen ist. Mein Name ist Julika Goldschmidt, ich bin Moderatorin bei Baden FM und gemeinsam mit Südfilm-Redaktionsleiter und Kriminalitätsexperte Stefan Ummenhofer spreche ich über Verbrechen, die vor unserer Haustür hier bei uns in Baden geschehen sind. Und damit willkommen an alle, die dabei sind, zum 6. Fall von Tatort Baden und natürlich ein ganz herzliches Willkommen an unseren Kriminalitätsexperten Stefan Ummenhofer. Hallo Stefan.
Hallo Julika, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir gehen rund 20 Jahre zurück auf der Zeitleiste, richtig?
Gut 20 Jahre, ja.
Und der Schauplatz der Verbrechen, so viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, ist Mittelbaden.
Das kann man so sagen. Genauer ist es Kehl und teilweise auch das benachbarte Straßburg.
Also du hast es in der letzten Folge schon angekündigt, das ist ein grenzüberschreitender Fall, mit dem wir es heute zu tun haben.
Das ist in jeder Hinsicht ein grenzüberschreitender Fall, würde ich sagen. Ja.
Stefan, wir fangen chronologisch an und gehen dazu in welches Jahr?
Wir gehen in das Jahr 1999, in den Herbst 1999 nach Kehl. Genauer gesagt, wir gehen zum Morgen des 11. Oktober 1999.
Was ist an diesem Morgen passiert?
An diesem Morgen war eine Altenpflegerin in Kehl, Hatice C., auf dem Weg zur Frühschicht um 3.30 Uhr morgens, also sehr früh.
Stockdunkel zu dieser Jahreszeit natürlich eh, wobei 3.30 Uhr auch im Sommer natürlich noch dunkel ist. Ne?
Völlig richtig, aber wie du sagst, stockdunkel. Hatice C. war schon auf dem Gelände des Altenheimes, als sie mit unglaublicher Brutalität von einem Unbekannten mit einem Hammer angegriffen wurde, der brutal auf sie eingeschlagen hat, der sie teilweise entkleidet hat und sie ist ihren Verletzungen einen Tag später, also am 12. Oktober 99, erlegen.
Das heißt, sie wurde gefunden, du hast es gesagt, sie war bereits auf dem Gelände des Altenheims, dann kurz nach diesem Angriff oder wann wurde bemerkt, dass die Frau nicht an ihrem Arbeitsplatz angekommen ist?
Sie wurde einige Zeit später gefunden, wurde eben vermisst, weil sie nicht zur Frühschicht erschienen ist. Irgendwann ging dann jemand nach draußen und machte dann diesen fürchterlichen Fund.
Da hat sie aber noch gelebt, also entsprechend wurde ein Notruf abgesetzt.
Genau, sie starb dann einen Tag später im Krankenhaus.
Und damit sind natürlich auch erste Ermittlungen angelaufen.
Auch da die klassische Vorgehensweise von innen nach außen. Die Polizei hat gefragt, wer könnte dieser Frau das angetan haben. Zum einen wäre denkbar ein Zufallsopfer. Auf der anderen Seite, da sie mehr oder weniger in direkter Nähe zu ihrem Arbeitsplatz angegriffen wurde, also schon auf dem Gelände, lag es einigermaßen nahe, davon auszugehen, dass ihr konkret jemand aufgelauert hat. Das heißt, man hat das familiäre Umfeld überprüft und stieß dann darauf, dass diese junge Frau 6 Wochen zuvor ihre Verlobung gelöst hatte.
Und damit ist natürlich sicherlich der Ex-Verlobte ins Zentrum der Ermittlungen gestoßen, oder?
Genau, richtig. Die Polizei hat da sehr intensiv ermittelt, also ging von Eifersucht als Motiv aus, oder man muss sagen, hielt das zumindest für möglich. Wochenlange Ermittlungen in dieser Hinsicht haben aber überhaupt nichts ergeben, was diesen jungen Mann irgendwie hätte verdächtig werden lassen, sodass der Fall bis auf Weiteres ungeklärt blieb. Ein Fall, der jetzt die Bevölkerung von Kehl zwar entsetzt hat, aber wo sich noch nicht jeder und jede Einzelne bedroht gefühlt hätten. Also wenn man so möchte, ein tragischer Einzelfall.
Aber bei dem sollte es nicht bleiben.
Wenige Wochen später ist eine 39-jährige Putzfrau wieder früh morgens aus ihrem Haus gegangen, kurz nach 4 Uhr, hat ihr Fahrrad aufgeschlossen und wurde dann von einem Unbekannten mit einer Eisenstange angegriffen und niedergeschlagen.
Also das heißt, haben wir es nicht mit sexuellen Übergriffen zu tun?
Wir haben bei dem ersten Opfer eine teilweise Entkleidung gehabt, sodass das zumindest im Raum stand. Auf der einen Seite eben die Frage nach Eifersuchtstat, auf der anderen Seite die Frage nach einem klassischen Sexualtäter. In diesem zweiten Fall mit der 39-jährigen Putzfrau, der am 23. November 99 war, also eben einige Wochen später. Die Frau hat den Angriff überlebt, sie hat geschrien, war vor ihrem Haus und irgendwann kam der Ehemann. Und daraufhin hat der Täter die Flucht ergriffen. Das war natürlich das große Glück für diese 39-Jährige, die mit einer Kopfplatzwunde und mit einem schweren Schock davon kam.
Das heißt, der Mann wurde aber gesehen von zwei Personen, also zum einen von der Frau, die angegriffen wurde und zum anderen vom Ehemann, der dazugekommen ist.
Der Mann war maskiert, was es dann schon sehr schwer gemacht hat. Auch da 4.30 Uhr morgens, stockdunkel. Ja. Also die Angaben, die das Opfer und der Ehemann machen konnten, waren sehr überschaubar.
Jetzt haben wir zwei Fälle innerhalb von sehr kurzer Zeit, innerhalb weniger Wochen, eine ähnliche Vorgehensweise, zwar mit unterschiedlichen Tatwerkzeugen, aber nichtsdestotrotz schon was, was sicherlich die ermittelnden Beamten und Beamtinnen hat aufhorchen lassen.
Das ist richtig. Die konnten nichts ausschließen. Die beiden Opfer kannten sich nicht, hatten keinerlei Beziehung zueinander. Und es war so, dass ein Teil der ermittelnden Beamten befürchtet hat, es ist wirklich, es rennt ein Irrer durch Kehl und schlägt Frauen nieder. Im einen Fall tötet er sie sogar. Und die anderen haben gesagt, es kann trotz allem einfach ein schlimmer Zufall sein. Aus Gründen, die man nicht kannte. Sicherheitshalber wurde nicht nur eine Ermittlungsgruppe gegründet, sondern nachts die Polizei auch verdoppelt.
Das heißt einfach, um weiteren Fällen vorzubeugen, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen.
Genau, und ein bisschen schon auch, da war natürlich eine bestimmte Unruhe in Kehl, zwei Fälle. Ein bisschen schon auch, um die Bevölkerung zu beruhigen, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Mhm. Aber eben auch in der vagen Hoffnung, sollte es wirklich eine Serie sein, sollte dieser Täter wieder zuschlagen, vielleicht erwischen wir ihn wirklich in flagranti.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also, wir haben gehört, die Polizeipräsenz, die wurde verdoppelt. Sind das dann einfach Beamtinnen und Beamte, die Streife fahren, die an neuralgischen Punkten positioniert werden? Oder wie sieht sowas dann aus?
Eigentlich sieht es so aus, wobei natürlich die gute Frage ist, was neuralgische Punkte sind, wenn es eigentlich überall passieren kann. War jetzt nicht an einem zentralen Platz, sondern in dem Fall mit der Putzfrau war es ein Mehrfamilienhaus am Rande der Innenstadt. Ja. Das andere auf dem Gelände des Altenheims, also, ist natürlich sehr schwierig.
Klar, es hätte überall passieren können.
Genau, also Kehl hatte damals ungefähr 40.000 Einwohner. Mhm. Logischerweise kann man da nicht jede Ecke überprüfen.
Aber man hat versucht, ein größeres Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung zu erlangen durch diese erhöhte Polizeipräsenz und, wie du sagst, einen möglicherweise Serientäter in flagranti zu erwischen. So viel kann man vorwegnehmen, das hat nicht funktioniert.
Das hat überhaupt nicht funktioniert, traurigerweise. Es ging nämlich nur 11 Tage oder besser 11 Nächte. Als das dritte schwere Verbrechen passierte, das dann zum zweiten Mal tödlich ausging. Es traf am 4. Dezember 1999 eine Zeitungsausträgerin, eine 66-Jährige, die in der Kehler Innenstadt unterwegs war, 5 Uhr morgens etwa, und die von einem Mann angegriffen wurde, der diesmal nicht mit einem Hammer oder einer Eisenstange, sondern mit einem Messer auf sie losging, 16 Mal auf sie eingestochen hat, und die 66-Jährige war sofort tot.
Die Frau wurde niedergestochen, aber nicht vergewaltigt, auch in diesem Fall nicht.
Auch da war es wohl so, dass Teile der Kleidung nach unten gezogen waren. Mhm. Es wurden aber keine sexuellen Handlungen an ihr vorgenommen.
Das ist für mich als Laien jetzt irgendwie ungewöhnlich klingend.
Für die Polizei auch, zweifelsohne. Man wusste nicht, wie man das einschätzen soll. Ja. Man ging natürlich davon aus, das ist nicht gezielt, sondern tatsächlich läuft da ein Irrer rum. Mhm. Auch die Opfer hatten nichts gemeinsam. Das eine Opfer war 22, das nächste 39, das dritte 66. Also mehr oder weniger wirklich wahllose Opfer, die es alle früh morgens getroffen hat.
Das ist die Gemeinsamkeit, ne?
Richtig, genau. Und man kann sich vorstellen, nach dem dritten Fall war in Kehl natürlich auch nichts mehr wie zuvor.
Da war dann irgendwie allen klar, okay, also das ist was, also der allergrößten Wahrscheinlichkeit nach kein Zufall mehr.
Das ist definitiv kein Zufall mehr, und das hat natürlich für eine große Panik in Kehl gesorgt. Das hat ist auch schwierig für die Stadt. Was macht man dann?
Natürlich.
Die Polizei hat weiter alles Mögliche an Personal reingeschmissen nachts. Es war so, dass die Straßenbeleuchtungen auf noch heller gedreht wurden. Es war so, dass in den Behörden die Frauen später kommen konnten. Wir sind ja im Winter.
Ja.
Das ist alles verständlich und sinnvoll, aber doch mehr oder weniger hilflose Dinge.
Na klar.
Also im Prinzip stand die Polizei, und ich habe mit dem Leiter der Ermittlungen gesprochen, die stand unter einem unglaublichen Druck. Der hat das sehr eindrücklich geschildert. Ja. Er hat gesagt, der Druck kommt von draußen, man selber macht sich
natürlich
den Druck.
Natürlich.
Man befürchtet immer, irgendwas haben wir möglicherweise übersehen, und was, wenn es nochmal jemand trifft. Und dieser Mann, dieser leitende Ermittler, hat auch berichtet von einem Fall, den er als durchaus typisch sah. Die Kollegen sind Nachtstreife gefahren und haben Leute gesehen mit irgendwie Schlagwerkzeugen. Dann sind sie natürlich hin. Es hat sich dann rausgestellt, das waren zwei ältere oder gar alte Frauen im Bademantel, die mit Dachlatten bewaffnet waren und die junge Enkelin sicher zum Bus bringen wollten.
Also wirklich eine ganze Stadt in Alarmbereitschaft und in größter Angst.
Genau so war es. Und wie immer bei Angst hat es auch sehr unangenehme Nebeneffekte. Keiner wusste, wer ist der Täter. War dann so, dass in Einzelfällen gab es anonyme Flugblätter und verschiedene andere Dinge. Also tatsächlich, wahrscheinlich bei aller Tragik, wäre das für einen Psychologen ein sehr spannendes Betätigungsfeld gewesen, wie sich das auswirkt.
Also schon kurz vor Gründung der Bürgerwehr hat man den Eindruck, oder?
Wenn man so möchte, ja, tatsächlich. Es gab für die Polizei eine Hoffnung, und das war, dass die Ermittler an der Leiche des dritten Opfers, der Zeitungsausträgerin, eine fremde DNA feststellen konnten. Wir sind jetzt eben im Jahr 1999.
Ja, da spielen DNA-Spuren schon jetzt eine wichtige Rolle.
Richtig, genau. Und daraufhin wurden 3700 Kehler Männer zu einer freiwilligen Speichelprobe gebeten. Die sind dem auch gerne nachgekommen, natürlich. Mhm. Aber die Aktion blieb ohne Erfolg. Es gab keine Übereinstimmung.
Kurze Frage, Stefan. Du hast gerade gesagt, Kehl hatte damals 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner, und jetzt sagst du, 3.700 Männer wurden zur Speichelprobe gebeten. Nach welchen Kriterien sind diese 3.700 dann ausgewählt?
Also vermutlich einerseits vom Alter her, denn ungefähr konnte man sagen, das muss von Gang, Bewegung und so weiter ein Mann irgendwo schätzungsweise zwischen 20 und 35 gewesen sein.
Durch die Täterbeschreibung, die es von dem zweiten Opfer plus Ehemann gab.
Richtig, genau. Und so hat man versucht, das einzugrenzen. Man hat, glaube ich, auch irgendwelche Vororte, Teilorte da außen vor gelassen, also sich auf Kehl-Zentrum konzentriert, und so kam man wohl irgendwie auf die 3.700. Von daher hatte man zunächst mal nur die Frage, gibt es eine Übereinstimmung, sprich, ist das in der bundesweiten Datenbank oder nicht? Aber da wurde man nicht fündig.
Und eben auch der Vergleich der DNA mit den 3.700 Männern aus Kehl blieb erfolglos. Jetzt hast du gerade schon von der großen Angst und dem entsprechenden Druck auf die ermittelnden Behörden gesprochen. Da war ja schon ganz viel gemacht, also Polizeipräsenz erhöht, die Straßenbeleuchtung erhellt, den Frauen weitestgehend entgegengekommen, wie es auch nur irgendwie möglich war. Also viel mehr war ja gar nicht mehr zu machen wahrscheinlich.
Nee, tatsächlich, muss man sagen, tickte die Uhr eben gegen die Polizei.
Furchtbar.
Und die gingen davon aus, es wird bald das nächste Verbrechen geben. Wir müssen diesen Typen irgendwie fassen. Und gut wäre, wenn wir wenigstens mal ein Phantombild oder irgend sowas Ähnliches hätten. Und 9 Tage nach dem Mord an der Zeitungsausträgerin, das war der 14. Dezember 1999, ist früh morgens in einem Hinterhof einer Bäckerei in Kehl, unweit des letzten Tatorts, ein Verdächtiger gesehen worden. Eine Bäckereiverkäuferin, die eben auch auf dem Weg zur Arbeit war,
schrecklich,
fühlte sich von diesem Mann bedroht, ist weggerannt, dann kam ein Fahrzeug, der Mann ist weggelaufen, aber so hatte man jetzt ein Phantombild.
Weil der Mann nicht maskiert war.
Richtig, der war nicht maskiert, wirkte irgendwie bedrohlich, hat dann die Flucht ergriffen, die Verkäuferin hat auch die Flucht ergriffen, und so hat die Polizei auch überlegt, reicht das denn, um dieses Phantombild rauszuhauen.
Ja, weil möglicherweise, also ich glaube, das muss man ja sehr gut abwägen, ne? Also in so einem hysterischen Allgemeinzustand von einer ganzen Stadt, da kommt einem ja schnell vielleicht mal was verdächtig vor, was am Ende nicht verdächtigt war, und am Ende hat man das Phantombild von irgendeinem Mann, der halt zufällig auf der Straße unterwegs war. Also das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, da die Entscheidung zu treffen, doch, das machen wir jetzt.
Genau, also die Verantwortlichen bei der Polizei, mit denen ich sprach, haben auch gesagt, wir haben uns das nicht leicht gemacht. Mhm. Wir haben jetzt nicht gesagt, super, jetzt haben wir irgendeinen, nach dem suchen wir mal,
ja.
Sondern das bedurfte einiger Abwägungen, aber letztlich hat man gesagt, okay, wir gehen jetzt raus mit diesem Phantombild, vielleicht kennt den ja jemand. Das Problem war, ich glaube, es gab mindestens Hinweise auf 500 verschiedene Männer. Das Phantombild zeigte einen Mann mit Schnauzbart, möglicherweise türkischstämmig. Und dann kam die Polizei kaum mehr nach mit Namen aufnehmen. Mhm. Also es war sehr, sehr schwierig, weil das Phantombild natürlich auch mehr oder weniger allgemein gehalten war. Und außer dass er einen Schnauzbart hatte und ein südländischer Typ war, wie man so schön sagt, gab es eigentlich wenig Spezielles.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas ja eine Stimmung dann möglicherweise fast noch mehr anheizt, ne? Dass man dann den Nachbarn noch ein bisschen anders beäugt, als man bislang irgendwie auf den geschaut hätte, weil man denkt, oh, der hat einen Schnauzer.
Genau, also ich weiß tatsächlich auch von einem Fall, wo sich einer natürlich nicht in diesem Zusammenhang einen Schnauzbart abrasiert hat nach Veröffentlichung des Phantombildes, womit er dann für einige andere umso verdächtiger war.
Ja, na klar.
Solche Dinge passieren natürlich. Ja. Auf der anderen Seite würde ich sagen, kein Vorwurf an die Polizei.
Nein, natürlich nicht.
Die haben alles versucht.
Ja, klar.
Aber sie mussten auch irgendwie mit dieser katastrophalen Stimmung im Ort, und das betrifft ja nicht nur, weil die Kehler hysterisch wären, sondern das wäre egal wo,
na,
auch
ganz
woanders
klar,
gewesen.
Um Gottes Willen. Ja.
Also die Stadt war im Ausnahmezustand. Inzwischen sind natürlich auch die überregionalen Medien, auch Fernsehen drauf angesprungen und haben diesen Serientäter als Phantom von Kehl bezeichnet. Und ab diesem Zeitpunkt war ja eigentlich in fast täglichen oder zumindest wöchentlichen Berichten in überregionalen Medien die Suche nach dem Phantom von Kehl so prägend, dass eben Deutschland da in regelmäßigen Abständen informiert wurde. Aber zunächst ging es nicht weiter.
Es gab das Phantombild, es gab zwei getötete Frauen, eine Frau, die den Angriff überlebt hat, und eine Stadt, eigentlich eine Nation, ja schon fast, du sagst es, überregional wurde berichtet, in Angst und Schrecken. Und die Serie ging weiter.
Die Serie ging weiter, nachdem etwa 6 Monate Pause war, 5 Monate, um genau zu sein. Sie ging aber nicht in Kehl weiter, sondern auf der anderen Rheinseite, in Straßburg.
Also da vermutet man jetzt natürlich, dass der Täter dann doch vorsichtig geworden ist, in Anführungsstrichen. Also sicherlich wird der Mann dann doch auch mitbekommen haben, ein Phantombild gab es, dass er gedacht hat, hier jetzt besser nicht mehr, oder?
Genau, also inzwischen hatte die Polizei auch Überstunden angesammelt, die einen schwindlig werden lassen. Das heißt, die Polizeipräsenz wurde auf Monate weiter erhöht, zumindest die komplette Winterzeit durch. Und von daher schien es nicht unlogisch, dass der Mann ausweicht, dass er also innerhalb eines bestimmten Radius agiert. Und zu diesem Radius gehörte eben auch das benachbarte Straßburg. Es traf wieder eine Deutsche, aber eben in Frankreich am 15. Mai 2000, eine 45-jährige Lehrerin, die da in den Rheinauen geradelt ist, die bei Lavanzenau vom Fahrrad gestoßen wurde von einem Unbekannten und dann kaltblütig erstochen wurde. Und die französischen Behörden haben dann sofort in Kehl angerufen und haben gesagt, wir fürchten, das ist eurer, der hier weitermacht.
War das auch in den frühen Morgenstunden, in denen die Frau unterwegs war, oder?
Das war etwas später, kann man sagen. Also es war nicht in kompletter Dunkelheit, aber eben es gab zunächst mal keine Zeugen.
Auch hier der Fall wieder ähnlich gelagert, keine Vergewaltigung, aber diese getötete Frau.
Richtig, und die Leiche lag eine komplette Nacht über in dem Wäldchen, ehe sie entdeckt wurde. Das heißt, die Spurenlage war auch relativ schwierig. Allerdings war es so, dass die Kollegen der Kehler Polizei in Straßburg ein paar Hinweise aus der Straßburger Bevölkerung bekommen haben, dass sich da ein Mann rumgetrieben habe in Joggingklamotten, der ihnen irgendwie verdächtig vorgekommen sei.
Das heißt, konnte quasi das Phantombild, das in Deutschland in Kehl angefertigt wurde, etwas konkretisiert werden? Oder ist man so schnell dann doch nicht vorgegangen, dass einfach klar war, das ist der gleiche?
Ja, man muss sagen, es wurde nicht konkretisiert, das Phantombild. Es wurde widerlegt, denn diese Zeugen sprachen von einem dunkelhäutigen Mann. Und das passte ja nicht zu diesem in Kehl angefertigten Phantombild.
Und wie geht's dann in so einem Fall weiter? Also wenn man jetzt zwei Täterbeschreibungen hat, also es gibt die Vermutung, es handelt sich hier um den gleichen, aber man hat zwei unterschiedliche Täterbeschreibungen. Splittet sich dann automatisch die Ermittlungen und man geht dem einen hier nach und dem anderen da, oder wirft man dann die Beschreibung der ersten Fälle über Bord? Also das ist ja nur verwirrend dann.
Genau, allmählich gab es die Mehrheitsmeinung bei der Polizei, möglicherweise ist unser Phantombild doch nicht so gut. Es gab natürlich theoretisch auch noch die Möglichkeit, es handelt sich um zwei unterschiedliche Mörder.
Ja, eben, genau.
Und wir wissen auch von anderen Fällen, dass Zeugenaussagen natürlich nur außerordentlich unpräzise sind. Aber einen offensichtlich türkischstämmigen Mann mit einem dunkelhäutigen zu verwechseln, das wird auch der schlechteste Zeuge nicht schaffen. Von daher sprach viel dafür, dass irgendwas nicht stimmt, und man sagte dann, okay, gehen wir mal der neueren Spur nach. Also suchen wir nach diesem Mann im Jogginganzug, der wohl an verschiedenen Orten aufgetaucht ist und der den Leuten nicht geheuer zu sein schien, was immer sich daraus ergibt.
Wurden dann, also wir haben schon eingangs von diesem grenzüberschreitenden Fall gesprochen, werden dann die Ermittlungen zusammengeführt? Ist man dann ein Team? Deutschland, Frankreich, oder wie ist das organisatorisch?
Also wir sind ja 23 Jahre zurück. Damals war es noch nicht so. Es gab völlige Unterschiede, auch in den Genehmigungspraxen. War aber so, dass angesichts dessen, was rechtlich möglich war, die Kehler und die Straßburger Beamten sehr gut zusammengearbeitet haben. Heute wird es sicher noch einfacher.
Weil sich was geändert hat? Also das mal so als Hintergrund beleuchtet?
Weil verschiedene Dinge liberalisiert worden sind, weil man auf gemeinsame Datenbanken zugreifen kann, weil manches, nicht alles, aber manches dann unbürokratischer zugeht, wenn Not im Verzug ist. Von daher wäre es wahrscheinlich heute besser, aber nach dem, was die beteiligten Beamten sagten, logisch, man hatte das Ziel, einen Serienmörder zu fangen, und dann ist es ja wurscht, ob man ein französischer Polizist ist oder ein elsässischer oder ein deutscher. Von daher hat dieses gemeinsame Ziel diese Beamten miteinander verbunden, und das hat wohl angesichts dessen, was möglich war, damals recht gut funktioniert.
Das heißt, man ermittelt jetzt nicht direkt gemeinsam, aber ist im stetigen Austausch.
Genau so. Ja,
okay.
So kann man sich das vorstellen. Die Kehler-Seite hat dann auch gesagt, okay, wir schauen mal, ob uns ein dunkelhäutiger Mann, der Jogginghosen trägt und in irgendeiner Weise auffällig erscheint, auch schon mal untergekommen ist. Und man hat natürlich nach den jeweiligen Taten in Kehl immer geschaut, wer hat sich da in der Nähe des Tatortes aufgehalten, wer ist in den Stunden danach oder davor vor allem gesehen worden. Und tatsächlich kam man da zu einem Mann, der da auch ins Netz gegangen ist, aber das hieß ja zunächst mal noch nichts. Der war nur in zumindest einem Fall vor einer Tat in der Nähe gesehen worden, wie so viele.
Aber ganz kurz, Stefan, auch das nochmal zeitlich eingeordnet. Das war ja noch vor dem Zeitalter, wo in jeder Ecke eine Kamera hing, oder? Also das war dann wirklich durch Zeugenbefragungen oder durch Befragungen in der Bevölkerung mehr oder weniger zufällig rauszukriegen.
Genau, es gab ganz vereinzelt, gab es Kameras, aber überhaupt keinen Vergleich. Von daher war das eine Sache von Zeugenbefragungen. Und die Frage war natürlich, haben wir denn da auch jemand, der schon mal auffällig geworden ist? Weil auch da konnte man davon ausgehen, dass jetzt niemand aus heiterem Himmel auf einmal eine Mordserie startet, der bisher ein unbescholtener Bürger war.
Aber diese Polizeiarbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn es gab einen Mann, der ins Visier geraten ist.
Richtig, und der Mann hieß Jacques P. Der stammte aus dem französischen Überseedepartement Guadeloupe, war als Waffennah- und Kampfsportfan bekannt und war Ex-Armee-Angehöriger. Mhm. Der 26-Jährige wurde intensiv überprüft, aber es gab keine objektiven Beweise gegen den. Man war vorsichtig, was diesen Mann betraf, aber das hat jetzt nicht annähernd für einen Haftbefehl ausgereicht.
Das heißt, es konnte nichts gefunden werden, irgendwelche Tatwerkzeuge, die den Verdacht erhärtet hätten?
Nee, überhaupt nicht.
Aber gab es sowas wie eine Hausdurchsuchung dann? Also hat das schon gereicht, was man bis dato hatte, um zu sagen, den schauen wir uns wirklich ganz genau an?
Meines Wissens gab es diese Hausdurchsuchung erst etwas später, denn da bewies Jacques P., wie gefährlich er wirklich war. Und das war am 19. Januar 2001 aus einer Situation raus, die eigentlich völlig harmlos war, nämlich in Straßburg. Ein Streit zweier Autofahrer, man zeigt sich den Vogel oder noch ein bisschen mehr. Daraus ergab sich eine Verfolgungsjagd und auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Straßburg ist Jacques P. dann völlig durchgedreht. Er hatte einen Säbel dabei, also wirklich einen sehr langen Säbel. Mit dem hat er die Scheiben eingeschlagen. Der entsetzte Kontrahent floh aus dem Auto und Jacques P. ging ihm aber nach und traf ihn wohl mit ziemlicher Wucht am Körper. Der Mann hat es überlebt, aber schon ein irrer Gewaltausbruch aus scheinbar nichtigem Grund. Und das sorgt natürlich dann schon dafür, dass man noch hellhöriger wird. Das sorgte auch dafür, allein schon wegen dieses letzten Deliktes, dass Jacques P. in Untersuchungshaft kam.
Wie konnte er ermittelt werden in diesem Zusammenhang? Also konnte das Opfer von diesem Streit entsprechende Angaben machen? Oder wie wurde er also da in der Situation gefasst?
Also er war ja auch mit dem Auto unterwegs. Ja. Das Auto stand dann noch da. Supermarkt ist ja auch sehr belebt. Also da war relativ schnell ein relativ großer Menschenauflauf. Die Polizei war auch relativ schnell da. Mhm. Und dann war es eigentlich logisch, dass sich dabei um Jacques P. handelte. Zum einen kam er für dieses Delikt, also für diesen Säbelangriff in Untersuchungshaft. Zum anderen sagten die Straßburger Behörden und im Zuge dessen auch die Kehler Behörden, okay, jetzt müssen wir uns den Mann aber noch genauer anschauen. Jetzt vernehmen wir den auch mal wegen dieser Mordserie.
Es ist ja wirklich erstaunlich, ne? Also wie jemand dann so außer Rand und Band sein kann und dann ja auch wirklich sich selbst der Gefahr ausliefert, gefasst zu werden, indem man sich einfach null im Griff hat.
So völlig fehlende Impulskontrolle das beweist ja auch die Gefahr dieses Mannes, wobei da natürlich noch nicht klar war, dass er auch für diese Morde wirklich in Frage hätte kommen können.
Also, du hast gesagt, er wurde noch genauer unter die Lupe genommen. Wie sieht denn dann ein noch genauer aus?
Also es gab intensive Vernehmungen, die wohl psychologisch recht gut angebracht waren und die Beamten haben sich da wohl auch recht geschickt verhalten. Sie haben ihn berichten lassen und Jacques P. hat in Vernehmungen immer wieder über sein Verhältnis zu seiner Mutter, die in Guadeloupe lebte, berichtet.
Und man ahnt schon, es war kein gutes Verhältnis.
Das kann man ahnen und die Polizei ahnte das auch. Und dann sagte der Beamte, der die erste Vernehmung geführt hatte und auch später immer wieder mit Jacques P. sich unterhalten hatte, ihn vernommen hatte, der sagte, ich beantrage jetzt einfach eine Reise nach Guadeloupe, ich will selbst mit dieser Mutter sprechen.
Und das ist auch passiert?
Das ist auch passiert, tatsächlich. Der war dann in Guadeloupe, hat da keinen Urlaub gemacht, sondern hat sich intensiv mit der Mutter unterhalten über das Verhältnis zu ihrem Sohn, das, wie gesagt, alles andere als einfach war, ohne ins Detail gehen zu können. Er ist wieder zurückgeflogen von Guadeloupe nach Straßburg, der Beamte, hat mit Jacques P. weitergesprochen und wie mir ein Polizeibeamter, ein Kriminalbeamter sagte, das war sozusagen der Schlüssel, den Jacques P. zu knacken. Irgendwann hat er sich geöffnet, irgendwann hat er tatsächlich diese Taten gestanden.
Also das ist dann das, wo man heute von einem Trigger wahrscheinlich spricht, dass diese Begegnung mit der Mutter und die Erzählungen aus der Begegnung des Beamten mit ihr ihn zum Sprechen veranlasst haben.
Richtig. Ich sagte, er hat die Taten gestanden mit einer Einschränkung. Er hat den ersten Mord an der Altenpflegerin Hatice C. nicht gestanden, aus Gründen, die der Polizei eigentlich nicht einleuchteten. Denn für das Strafmaß dürfte es nur wenig Unterschied machen, ob er den Mord auch noch gesteht. Die Polizei war sich aber absolut sicher, das war auch er. Das war auch Jacques P.
Aber bis heute gibt es zu diesem Fall kein Geständnis.
Bis heute gibt es zu diesem Fall kein Geständnis, genau. Aber es war dann klar, Das Phantom von Kehl ist gefasst, der Serientäter ist gefasst und dementsprechend konnte man auch in eine Verhandlung gehen, in eine Gerichtsverhandlung.
Ganz kurzer Zwischenstopp nochmal an dieser Stelle. Der Täter ist gefasst und schon da ist irgendwie klar, zumindest für Kehl, ein Fall natürlich, der Superlative mit sich gebracht hat. Du hast vorhin schon die Überstunden der Polizei angesprochen. Das war ein unfassbarer Ermittlungsaufwand, ne?
Es war ein unfassbarer Ermittlungsaufwand und es war auch eine unglaubliche Last, die von den Beamten abgefallen ist.
Ich habe gelesen, 10.000 Spuren wurden überprüft.
Genau, darunter waren natürlich auch einige Fehlspuren, beispielsweise die Spur, die DNA, die an der Leiche der ermordeten Zeitungsausträgerin gefunden wurde, woraus sich dann dieser DNA-Test ergab, ja, mit 3.700 Leuten. Die DNA konnte bis heute niemandem zugeordnet werden, auch Jacques P. nicht. Also das war offenbar eine Fehlspur, wie auch immer diese Spur an die Tote kam oder aber auch erst hinterher. Wir kennen ja andere Fälle, bei denen hinterher beim Abgleich im DNA-Labor Dinge nicht funktioniert haben.
Ja.
Auf jeden Fall, diese 3.700 Personen, die man überprüft hat, führten zu nichts.
Aber das auch nochmal kurz als Hintergrundwissen. Also wie sehr muss man denn mit jemandem in Kontakt sein, um eine DNA-Spur zu hinterlassen? Würde es jetzt reichen, wenn man sich im Supermarkt streift sozusagen? Also keine Ahnung, wenn sich Hände berühren, reicht das?
Im Prinzip würde das reichen, ja.
Okay, also es kann wirklich sein, man rempelt jemanden aus Versehen an, zack, DNA-Spur.
Das ist so.
Das wäre jetzt
vereinfacht ausgedrückt, ja.
Wäre eine Möglichkeit, wie diese Spur, der man nachgegangen ist, die aber ins Nichts geführt hat und die bis heute nicht zugeordnet ist, an diese Frau gekommen ist.
Zum Beispiel, genau, das wäre eine Möglichkeit.
Okay.
Natürlich sind das Dinge, die man dennoch versuchen muss, aber wenn wir eben von dieser Vielzahl an Spuren und Hinweisen sprechen, dann muss einem immer klar sein, 98% dieser Spuren führen ins Nichts. Und es gilt halt, diese eine entscheidende Spur nicht zu übersehen.
Verstehe. Jetzt brauchte es keine weitere Untersuchung irgendwelcher Spuren, sondern es gab das Geständnis. Ein Geständnis, das nicht vollumfassend war, weil die eine Tat nicht von ihm gestanden wurde.
Richtig. Es gab noch, ich würde mal sagen, eine mindestens bizarr, wenn nicht sogar makaber zu nennende Randnotiz. Denn Jacques P. war nicht nur bei den Morden in Kehl unterwegs, sondern er war auch ansonsten relativ häufig nachts unterwegs in der Stadt. Er war liiert mit einer rumänischen Bardame in einem Club. Und ich habe tatsächlich mal mit dem damaligen Geschäftsführer gesprochen. Der war auch nach all den Jahren noch völlig fassungslos. Denn Jacques P. hat sich, weil ja in Kehl ein Mörder unterwegs ist, angeboten, dass er die Bardamen nachts sicher nach Hause bringt.
Unglaublich. Und das hat er auch gemacht.
Das hat er auch gemacht. Da ist auch keiner einzigen, was in diesem Zusammenhang passiert. Und alle haben wohl gesagt, wir sind so froh, dass wir den Jack haben.
Das allerdings ist wirklich noch ein Detail, das für mehr Gänsehaut sorgt. Die Dame, mit der er liiert war, hat sie den Mann irgendwie beschrieben im Nachgang? Also weiß man mehr über ihn?
Also verschiedene Bekannte haben den Mann beschrieben. Er galt einerseits als sehr charmant und sympathisch. Andererseits haben verschiedene Leute berichtet, dass seine Stimmung sofort umschwenken konnte, wenn irgendwas nicht so lief, wie er es sich vorgestellt hat. Da wurde er dann wohl auch sehr unberechenbar.
Also das ist die Beschreibung eines Mannes, den man zwar als wahrscheinlich cholerisch dann beschreiben würde, aber wo jetzt niemand gedacht hätte im Vorfeld, dem trauen wir einiges zu.
Nee, absolut nicht, denn sonst hätten sich ja die Bardamen und die Bediensteten sicher nicht von dem nach Hause fahren lassen. Und da der Geschäftsführer sagte mir, die seien alle völlig begeistert von ihm gewesen. Eine alte Schule, sehr charmant und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das hinterher das ein oder andere Trauma ausgelöst hat, wenn die dann mitbekommen haben, mit wem sie dann sehr vertrauensselig mitgefahren sind.
Kann man das einordnen? Also war das ein ganz klarer Akt, um die eigenen Taten zu vertuschen? Oder ist das schon sowas wie eine gespaltene Persönlichkeit? Oder also kann man zu diesem Fakt irgendwas sagen?
Also Jacques P. hat vor Gericht tatsächlich das mit der gespaltenen Persönlichkeit ins Spiel gebracht. Mhm. Seine zweite Person sozusagen, die er Maeve nannte, gab es eben auch und das war der Böse und er selbst war der Gute und ab und zu, wenn er der Böse war, dann musste er eben böse Dinge begehen.
Also Dr. Jekyll, Mr. Hyde, diese sozusagen, Geschichte.
Genau.
Wurde das irgendwie psychologisch bestätigt? Weil das ist ja möglich.
Man konnte es nicht eindeutig bestätigen. Der Prozess wurde in Frankreich geführt. Er wurde ja nach diesem Vorfall auf dem Supermarkt in die französische U-Haft gebracht. Und die Franzosen haben dann auch gesagt, das machen wir selber, diesen Prozess. Natürlich spielen da auch die Kehlerfälle eine Rolle.
Ja.
Aber eben, wir möchten das machen. Natürlich gibt es da auch eine psychologische Begutachtung. Mhm. Es war aber nicht so, dass die als strafmildernd angesehen wurde.
Und damit sind wir, kommen wir in die Nähe des Strafmaßes bzw. des Prozesses, der, wie wir gerade gehört haben, auf französischem Boden stattgefunden hat. Also ist das, um das auch nochmal rechtlich irgendwie zu klären, ist es dann quasi so, da wo er gefasst wurde, da findet dann der Prozess statt oder liegt es dann im Ermessen der ermittelnden Behörden oder wie ist dann das Prozedere?
Nicht automatisch, wenn jetzt alles innerhalb Deutschlands geschehen wäre, dann wäre vermutlich die Behörde, die die Ermittlungen geführt hat, dann wäre er vermutlich da beim zuständigen Landgericht vor Gericht gestellt worden. In Frankreich ist dann wieder anders. Es ist oft bei anderen Ländern so, dass die Bereitschaft, Leute auszuliefern, nicht besonders groß ist, wenn man sie schon mal hat. Von daher war das fast folgerichtig, dass ihm in Frankreich der Prozess gemacht wurde.
Weiß man denn, warum er überhaupt von Guadeloupe in unsere Gegend gekommen ist? Durchs Militär oder?
Genau, Guadeloupe ist ja ein französisches Überseedepartement. Er war beim französischen Militär und deshalb kam er nach Frankreich.
Aber wohnhaft in Kehl?
Er war wohnhaft in Kehl, er war zwischendurch auch in Straßburg wohnhaft. Okay. Er hat teilweise bei dieser Bardame gewohnt, also das war nicht wirklich sehr eindeutig und auch nicht sehr stringent.
Gut, also zurück zum Prozess, beziehungsweise widmen wir uns dem Prozess für Jacques P. Da ist ja einiges zusammengekommen.
Das kann man so sagen, wobei eben diesen Mord an Hatice C. hat er nicht gestanden.
Und dann muss man den auch rauslassen.
In dem Fall war es wohl egal, das wird dann manches Mal so gemacht, dass man sagt, wenn die Strafe unabhängig davon ist, dann, sofern wir den Nachweis nicht endgültig führen können, dann lassen wir das mal außen vor.
Weil du hast vorhin schon gesagt, das hätte am Strafmaß nicht mehr viel verändert.
Genau.
Warum ist das so? Also ich meine, da ist ein Menschenleben mehr genommen worden und das wirkt sich im Zweifel aber nicht auf Strafmaß aus?
Also im Normalfall schon, nur wenn man von der Höchststrafe ausgeht, kann man nicht über die Höchststrafe hinausgehen. Wobei in Frankreich ist es nochmal anders, es ist auch ein etwas anderes Justizsystem. Wir haben in einem der vorigen Fälle gesagt, dass die Mindeststrafe für lebenslang in Deutschland 15 Jahre ist, je nachdem, ob besondere Schwere der Schuld und so weiter. In Frankreich ist es ein bisschen anders. Jacques P. wurde in erster Instanz zu 30 Jahren Haft verurteilt. Das ist ein Strafmaß, das es in Deutschland nicht gibt.
Ja.
Und in zweiter Instanz 2005 vom Colmarer Kassationsgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe inklusive 20-jähriger Sicherungsverwahrung. Also ist auch nochmal ein bisschen anders als bei uns.
Ich steige da ja schon in Deutschland schwer durch. Also lebenslang plus Sicherheitsverwahrung. Ha?
Also von dem lebenslang die ersten 20 Jahre und damit er wurde verhaftet 2001.
Ja.
Das heißt, er hätte nach 20 Jahren zum ersten Mal den Antrag auf Erlass der Reststrafe, also wenn man es möchte, auf Begnadigung stellen können. Das war 2021. Mhm. Bisher ist nicht bekannt geworden, dass er freigelassen worden wäre. Aufgrund dieser Massivität der Taten dieses Phantoms von Kehl wäre das schon bekannt geworden, meiner Überzeugung nach, wenn das, der wieder draußen wäre.
Ja, weil sowas dann tatsächlich ganz offiziell publik gemacht wird oder weil halt irgendjemand aus der Justizvollzugsanstalt sagt, der ist wieder draußen?
Nee, offiziell macht man das nicht bekannt. Letztlich ist ja der Zweck sozusagen die Resozialisierung und dann wird man nicht sagen, Achtung, Achtung, seid vorsichtig, der ist wieder draußen. Aber da der Fall in Deutschland wie in Frankreich ein sehr großes Medieninteresse gefunden hat und dass auch da auch diese Zahl 2021 bekannt war, wäre das ziemlich sicher rausgekommen. Auskünfte dazu gibt's nicht, zumindest keine offiziellen. Wir können aber davon ausgehen, dass er weiterhin in Haft ist. Das war auch das, was sowohl die französischen als die deutschen Behörden gehofft haben, kann man sagen, also die Polizeibehörden. Weil sie sagten, okay, der war, als er verhaftet wurde, 26, knapp 27. Das heißt, der ist jetzt noch in einem Alter, in dem prinzipiell noch Gefahr von ihm ausgehen könnte. Natürlich wird man da auch versucht haben, den entsprechend zu therapieren. Ob das gelungen ist, wissen wir nicht. Aber mein Kenntnisstand ist, er sitzt nach wie vor. Wann er den nächsten Antrag stellen kann, weiß ich nicht. Ja. Wird natürlich auch nicht bekannt gegeben, meines Wissens.
Was ist deine Einschätzung? Oder möchtest du dich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen? Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung, der du mit vielen, vielen, vielen Kriminalfällen befasst bist, denken? Also ist damit zu rechnen, dass der zeitnah durch die Gegend spaziert?
Da kann ich tatsächlich die Franzosen sehr schwer einschätzen. Mhm. Ich denke, dass im Allgemeinen auch europaweit eine Tendenz in der Öffentlichkeit ist, zu sagen, lieber ein bisschen länger. Auf der anderen Seite kann sich die Justiz ja schlecht davon abhängig machen, was Boulevardmedien fordern. Ah. Aber ich denke, dass man im Zweifelsfall den schon noch eine Weile drin lassen wird, auch, und es gab ja in der Vergangenheit immer wieder solche Fälle, es kam jemand dann doch vorzeitig raus, hat ein neues Verbrechen begangen, das zu verantworten, ist dann schon sehr schwierig.
Vielen Dank, Stefan, auch für diese Einschätzung. Das Phantom von Kehl, ein ganz besonders schrecklicher Fall aus unserer Region, aber noch lange nicht der letzte Fall, den wir hier in Tatort Baden behandeln werden. Falls ihr auch bei weiteren Fällen dabei sein wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Zu hören ist der überall da, wo es Podcasts gibt und selbstverständlich auch auf unseren Homepages von Baden FM und Südfilm. Vielen Dank, Stefan, und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis bald.
Tatort Baden.